Diese Predigt hat den Titel »Sei nicht verzagt«. Bevor unser Herr und Heiland Jesus Christus sein hohepriesterliches Gebet zu sprechen begonnen hat, hat er noch einen letzten Satz zu seinen Jüngern gesagt. Das steht in Johannes 16 und der lautet: »Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Dort steht ein griechisches Wort, das heißt Thlipsis. Und die Bedeutung dieses Wortes, das hier mit Bedrängnis ausgedrückt ist, die erstreckt sich über einen sehr weiten Begriff, steht 45 Mal im Neuen Testament und ist ein Wort für spezielle Notsituationen. An manchen Stellen heißt dieses Wort Verfolgung. Anderswo heißt es Gefängnis oder Krieg oder anderswo Krankheit, ja sogar Hunger. Und nicht zuletzt steht es für Druck und für Angst, aber auch für Traurigkeit. Jetzt sind wir zwar hier in unseren Breiten seit über 7 Jahrzehnten verschont geblieben von öffentlicher Verfolgung, zumindest bisher. Wir haben keinen Krieg erlebt und die wenigsten von uns haben richtigen Hunger gelitten in all dieser Zeit. Aber Traurigkeit und vor allem die Angst, die haben wir gehabt. Das gab es immer. Diesen Begriff Angst, den gibt es nur im Deutschen, im Holländischen und in der friesischen Umgangssprache. Und den Sinn hinter diesem Wort, den kennen wir alle nur zu gut. Angst hat die Bedeutung von Enge und von Beklemmung. Die Wurzel des Wortes bildet auch der Begriff eng. Schon im Lateinischen war das Wort ja angustus im Gebrauch für eng und angustiae für Enge, für Klemme, Schwierigkeiten. Das lateinische angere wiederum bedeutet würgen. Und dieser letztere Begriff stammt von einer Weiterentwicklung aus dem griechischen Akrone und das heißt erwürgen, erdrosseln. Und damit verwandt ist zum Beispiel unser gebräuchlicher Ausdruck Agonie. Aber auch das Wort Angina kommt von daher, denn mit Achein war im Griechischen gemeint die Kehle zuschnüren. Und ich denke, wir haben jetzt eine umfassende Vorstellung von diesem Wort und es ist klar, was damit gemeint ist. Also bewegen wir uns nun weiter auf unser Thema zu. Aber um das geistliche Verständnis noch etwas zu vertiefen, sehen wir uns dazu vor allem einmal die Vorgehensweise und das Verhalten der Nichtmenschen an. Gott, der Vater, zieht uns Menschen in seiner Retterliebe immer zu seinem Sohn, und zwar in barmherziger, wohl auch in gütig richtender Weise, das wirkt aber niemals einschnürend oder beengend oder gar würgend. Im selben Sinn der Heilige Geist, der ja niemals wie ein Geier oder wie ein Raubtier den Menschen überwältigt, sondern in stiller, sanfter Art, einfach aber konsequent auf Jesus Christus allein hinweist und an seine gesunden Worte erinnert. Was dagegen von unten kommt, das ist das Einengende, das Einschnürende, das Würgende. Und es will immer wegführen von Christus hin ins Menschliche, ins Religiöse und ins Diabolische. Und jeder Mensch im Dienst Gottes wiederum, der wirklich von ihm gesandt ist, der wird stets in gleicher Art wie sein Herr auftreten, als Kind und als Mitarbeiter Gottes, ernst, aber dabei mild. Und da kommt auch kein Würgen, da kommt vielmehr Barmherzigkeit. Dieses Wort für die Armut wegnehmen. Dazu gleich einmal 2 Beweise. Beispiel 1, da ist der Apostel Paulus im Schreiben an die Thessalonicher. Da schreibt er, denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ja, das ist es, was einen Mitarbeiter Gottes am Evangelium auszeichnet. Die Liebe, die ist das Banner, die Barmherzigkeit ist das Wesen. Und dafür lässt Gott manche seiner Gesandten eine jahrzehntelange ganz schwere Schule durchlaufen, in dem Leben, das er ihnen in Christus gegeben hat. Und dazu noch Beispiel 2, jetzt der Apostel Paulus an die Korinther. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Apropos Lebensschule, die Alten haben dazu einen Spruch gehabt, der heißt, kommt der Prediger in die Mühle, dann erhält die Gemeinde Öl. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der an Gott Glaubende und auf Christus Hoffende zu allen Zeiten durch mannigfaltige Angst zu gehen hatte, wie Gottes Wort an vielen beweist, die vor uns diesen Weg haben beschreiten dürfen. David zum Beispiel schreibt im Psalm 71, Gott, deine Gerechtigkeit ist hoch, der du große Dinge tust. Gott, wer ist dir gleich? Denn du lässest mich erfahren viele und große Angst und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder aus der Tiefe der Erde herauf. Aber Angst, Enge, Drangsal, Bedrängnis, Not, das alles steht in dem Wort Lipsis. Das haben sie alle erfahren, das erfährt jeder auf dem Weg. Und doch ist das für Gott etwas ganz anderes als die Furcht. Die Gottesfurcht, die ist ja etwas sehr Gutes. Sie ist der Anfang der Weisheit und für alles nützlich. Dagegen wird die Furcht vor dem Menschen oder vor transzendenten Wesen oder Einflüssen oder auch vor den Umständen von Gott gar nicht gut geheißen. Vor allem Furcht hat mit Strafe zu tun. Damit steht die Furcht aber hundertprozentig dem Evangelium vom Sohn Gottes entgegen. Ihm, der uns geliebt hat und sich selbst gegeben hat zum Opfer, damit wir freigehen vom Gericht und vom Bleiben der Strafe. Es steht im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun, und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Na, wer Gottes Wort lieb hat, und das ist wohl das schönste Geschenk für einen Menschen hier auf Erden, dass ich Gottes Wort lieb haben darf, solcher Mensch, der macht aber bald Bekanntschaft mit einer heilsamen Diagnose und Therapie Gottes. Wie er uns zuerst in seinem Wort zeigt, wie wir sind, diese unsere entsetzliche Verdrehtheit nach innen und nach außen. Anschließend aber zeigt er uns in seinem Wort, wie wir vor ihm in Christus dastehen und in ihm neu gemacht sind. Und dass wir, wenn wir uns vom Sohn abhängig machen, also wenn wir Gottes Rettungsmethode dankbar verstehen wollen, dann werden wir von Gott im Tal der Bedrängnis, der Drangsal und der Angst in die Form gehämmert, die er uns vorher in seinem Sohn gezeigt und für uns bereitet hat in ihm. Und so war es auch in der vergangenen Woche, als ich diese Predigt vorbereiten durfte. Denn auch mir ist ja diese Erziehung des himmlischen Vaters, das Wegschneiden der wilden Triebe meines alten Menschen durch den Weingärtner ja nicht unbekannt. Der Dienstag hat damit begonnen, dass mich nach dem Aufstehen eine immense Angst überfallen hat, die mich in der Küche einige Zeit wie angewurzelt hat stehen lassen. Eine innere Schwäche hat mir alle Kraft weggenommen. Man kann sich in so einer Zeit nicht mehr vorstellen, wie man durch den Tag kommen wird. Es ist dabei unerheblich, dass wir uns fragen, woher das jetzt kommt. Ob vom Vater zugelassen, was ja einerseits klar ist, ob von uns selber oder vom Widersacher. Da denken wir an Hiob, wie es ihm ergangen ist. Woher dieser Zustand nun stammt, ist ja für uns meist nicht ergründbar. Und Gott erklärt sich hier nicht. Eine solche Diagnose wäre zwar interessant für uns, aber gar nicht hilfreich, aus verschiedenen Gründen. Viel wichtiger, viel heilsamer ist in solchen Momenten, ja für die ganze Dauer der Angst, der Bedrängnis, der Trübsal und was sonst das Wort Lipsis bedeutet, dass wir uns ununterbrochen bewusst sind, wem wir gegenüberstehen. So war es übrigens auch bei Hiob. In diesem Wissen hat er von Gott recht geredet. Es gibt hier für ein gutes Kind nur eine Antwort. Wir stehen in allem und jedem vor unserem Herrn. Und ab da bekommt die Angst, bekommt die Drangsal, die Beklemmung, ab da bekommt jede Sache ihren Sinn. Und so ist es mir dort in der Küche ergangen, als ich so dagestanden bin, so kraftlos. Ich war so im Begriff gewesen, für meine Frau und mich wie üblich das Frühstück zuzubereiten, aber plötzlich sanken mir die Hände und es ging nichts mehr. Und ab da wusste ich nur noch eines, hin, hin zum Herrn, hin zu seinem Wort. Wir haben das Wort Gottes auch akustisch im Haus. Also bin ich langsam und immer noch unter dieser enormen Beklemmung hingegangen zur Quelle, still und sehr bedrückt, aber von Herzen dankbar für diese Möglichkeit. Die Alternative wäre natürlich das gedruckte Wort Gottes gewesen, meine Bibel, aber in dem Zustand wählte ich doch lieber die Hilfe durch Gottes Wort über das Ohr. Wir dürfen dabei ja eines nie außer Acht lassen. Das Wort Gottes ist das Element, aus dem wir neu geboren worden sind in Christus. Das Wort Gottes ist unser Lebenselement, ist die lebensschaffende Quelle. Nichts ist heilsamer, nichts ist gesünder hier auf Erden. Von nichts anderem werden wir als seine Kinder hier leben und in die Zukunft gehen können. Das ist die einzig rechte Medizin für solchen Schwächeanfall, für die Zeit der Angst, für die Stunden des Horrors, ja für alle Tage zum Genesen, zur Stärkung, zum Leben, ja zum am Leben bleiben und zum Erkennen der Wahrheit. Wie Jeremia ausruft, dein Wort ward mir Speise, so oft ich es empfing, so steht es in Luther 1912. Schlachter übersetzt hier noch impulsiver, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Also ging ich dorthin, schwach wie ich war, und ich wählte, ja, was würde ich wählen? Ich wählte einen Text aus einem Buch, das uns von Gott ganz besonders ans Herz gelegt ist. Ich wählte das 16. Kapitel des Johannesevangeliums, schaltete das Gerät ein und ich begann auf der Stelle zu genesen. Innerlich zu genesen an dem Element, das dem Gott seine Kinder in Christus gemacht hat. Wie sein Wort bestätigt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und ach, wie man das erlebt. Das ist, wie wenn man in ein Heilbad eintauchen würde, in einen Jungbrunnen, wie wenn man unter dem Baum des Lebens stehen dürfte und es tropft über und über heilsamer Balsam auf uns, mit jedem gehörten Wort. Kein Mensch ist dazwischen geschaltet, keine Menschenweisheit, keine humanen Ratschläge, nichts Eigenes. In mir nichts als Schwäche, Unvermögen, Angst. Aber dann die Worte des Herrn und Heilands selber, aus seinem Mund, mitten ins eigene Herz, hunderte Male gehört und ebenso oft genesen am inneren Menschen. Er versteht das sehr gut, nicht wahr? Diese Angst, die mich überfallen gehabt hat, egal woher, was immer dahinter steckt. Ach, habe ich mir gedacht, die soll sogar bleiben, wenn es sein soll, wenn er es will. Eine Zeit lang, auch eine lange Zeit, ich kämpfe nicht dagegen an. Nein, wenn nur er da ist und seine Worte. Der Kampf ist des Herrn in mir, an mir und um mich herum. Ich muss da jetzt nicht von mir aus heraus um jeden Preis. Ich brauche jetzt auch keine Tabletten, keine Ablenkung, keine seelische, keine mentale Therapie, keine aufmunternden, tröstenden menschlichen Worte. Nein, ich brauche jetzt nur eines, Gottes Wort. Gottes gutes, lebenspendendes Wort. Denn der größte Horror, die tiefste Finsternis wäre ja doch nur das eine, die Ewigkeit ohne Gott und ohne sein gutes Wort verbringen zu müssen. Es war mir ja bewusst, gerade in meiner Angst, ja, es ist mir dankbar bewusst geblieben, er ist da. Ich stehe ihm allein gegenüber, nix und niemanden sonst. Er, mein Heiland, hat mich mit Schwäche belegt, hat mich stocken lassen, hat mich unfähig gemacht, etwas anderes zu suchen als ihn. Irgendwo vielleicht, bei irgendwem, bei irgendetwas Heil zu suchen als bei ihm, als nur in seinem Wort, an dem, was aus seinem Mund hervorgeht und Leben und innere Genesung schafft und erhält. Wie Paulus schreibt dem Heiligen Geist, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Dieser so oft verängstigte, schwache, zitternde Paulus, der hat sich wegen Christus seiner eigenen Schwachheit gerühmt. Denn wenn wir schwach sind, dann ist der Herr allein unsere Stärke. Und das ist es doch, was das so bekannte Wort aus Hebräer 6 aussagt, dass wir nämlich erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben und dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Nicht wahr? Ja, das ist es doch. Und da habe ich am Dienstagmorgen Johannes 16 gehört und Johannes 17 dazu. Ach, habe ich gedacht, die Angst, die Drangsal, die kann bleiben, solange der Herr da ist. Und überhaupt, wenn nur er da ist. Ich brauche in mir und an mir kein sicheres Wesen. Ich brauche ihn. In der Liebe zu ihm und zu seinem Wort, da ist ja keine Furcht. Und die Drangsal, die Angst, das Schneiden, das Reinigen von aller eigenen Stärke, das gehört zum Leben in ihm. Diese Angst hier, die ist mein Pädagogos, mein Hinführer zu ihm. Egal, was jetzt da ist, alles, was in mir ist, lobe doch den Herrn. Und wenn nur du redest, Herr, wenn nur du nicht aufhörst zum Reden, und du hörst nicht auf, dein Wort ist ein ewiges Wort, dein Wort hört nicht auf zu wirken. Alles, alles wird vergehen, Himmel und Erde werden vergehen. Meine kleinen und so unwesentlichen Zustände, die werden vergehen. Meine ungute Art, die hast du ja schon übernommen, du hast sie hingetragen ans Kreuz. Du bist da, jetzt bist du da. Ach, mag alles andere vergehen oder mag es bleiben, nur du und dein Wort und alles, was in dir ist, das möge und es wird auch bleiben. In dir her bin ich gesund gemacht. Eigene Stärke wäre doch nur hinderlich. Die Freude des Herrn, sie soll meine Stärke sein und bleiben. Und wie habe ich doch das eine Wort so lieb und auch so nötig aus Zacharia 14. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Nur ein paar Stunden später war ich draußen auf der Straße und habe eine der schönsten Strophen eines meiner Lieblingslieder gesungen. Laut habe ich gesungen und war wieder so froh über den wunderbaren Text. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Aber in der Nacht zum nächsten Tag kam die zweite Lektion. Stundenlang habe ich gefroren, habe ein Kleidungsstück nach dem anderen übergezogen im Bett. Und schließlich in der Früh, da war diesmal keine Angst, aber ich war extrem schwach auf den Beinen. Und jedes Voranschreiten, jede Bewegung war ein Abenteuer, eine kleine Qual. Nun, wieder alles Christus übergeben, was ohnehin ihm gehört, jeden Muskel, den Kreislauf. Und schließlich stützte ich mich einmal mehr auf das so oft erprobte Wort aus Psalm 71. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Und am nächsten Morgen, am Donnerstag, da wachte ich früh morgens auf. Angst war keine da, auch nicht die gestrige Muskelschwäche. Nun aber Schmerzen bei jeder Bewegung. Die Handgelenke, die Schultern, der Nacken, die Beine. Da schleicht sich leichtes Verzagen ein. Ich weiß ja nicht, was kommt denn jetzt noch und was kommt morgen und kann ich am Sonntag Auto fahren? Und wieder alles ihm übergeben, was ihm ohnehin gehört, was er sich erkauft hat am Kreuz. Und wieder ein im Kampf bewährtes Wort Davids als Hauptdevise für den Tag. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das alles ist uns nicht neu. Unsere Züchtigung und Erziehung ist ja alle Morgen da, nicht wahr? Und das dürfen wir uns auch freuen, weil so und noch ganz anders unterrichtet der Herr. Davon können einige hierinnen ein noch viel tieferes Lied singen, nicht wahr? Aber bitte, wo ist denn solch ein Herr, der so mit uns umgeht? Der uns kennt seit Grundlegung der Welt, bevor er uns bereitet hat im Mutterleib, der unseren Namen in sein Buch des Lebens eingeschrieben hat, von sich aus, der uns in seine Hände gezeichnet hat und dort auch erhält. Ja, Psalm 23 darf hier nicht fehlen, und auch wenn ich wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Meine Feinde, ja, die sitzen in mir drinnen. Und Gott hat mir einen Tisch bereitet angesichts meiner Ängste, meiner Schwäche. Seine Züchtigung und sein Wort, die erhalten mich im ewigen Leben. Denn ich muss doch immer gleich hin zu ihm, muss ich hinfliehen, wenn Angst aufkommt und Drangsal und Schmerz und Verzagtheit. Und wie sie dann wieder hereingekommen sind, all die Geliebten, die so gut bekannten Worte in den nächsten Stunden in mein Herz. Und dankbar erfährt man dann einmal mehr, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Du streckst deine Hand über den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Am Freitag kam, lange vor 6 Uhr morgens, schon die nächste Unterweisung. Jetzt war es die Sorge, die oft mit der Angst Hand in Hand einhergeht. Die Sorge, die wir auf den Herrn werfen dürfen, werfen sollen, werfen müssen. Bereits am Mittwochabend war nämlich ein technisches Gebrechen aufgetaucht, das bei uns bald zu einem Problem werden kann. Und die Sorge darüber ließ Gott aber erst am Freitag früh zu. Also hat jeder der Tage seine eigene Plage, wie der Herr es ja auch vorgesehen hat. Es gibt ein Gotteswort, das ich wieder und wieder buchstabieren lerne, während ich stundenlang dieselbe Sorge auf den Herrn werfe, immer und immer wieder. Und das heißt, vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Das steht im Psalm 112. Lerne ich buchstabieren. Lang schon. Es wurde dann auch wirklich ruhig im Herzen, so gegen 9 Uhr. Das Problem selber ist zwar noch immer nicht gelöst, aber die Sorge und mit ihr die Angst, die haben ihren Lehrplan erfüllt. Hin zum Herrn, hin zu seinem Wort. Wie in Philipper 4,6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und deshalb möchte ich auch euch heute einmal mehr zurufen, habt Gottes Wort lieb, stützt euch drauf. Und jeder, der das tut, der wird reichen Lohn empfangen, wird reich sein für Gott. Nur gut ist Gott, stellt Asaf fest im 73. Psalm mitten in seinen Anfechtungen. Nur gut ist auch Gottes bewährte Unterrichts- und Erziehungsmethode. Ängstige dich nicht in deiner Angst, verzage nicht. Ruf ihn an, birg dich bei ihm, denn gerade in der Bedrängnis ist uns seine Gegenwart ganz sicher zugesagt. Wie, ich wiederhole im Psalm 138, wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich, und Luther Text, so bist du da. So ganz zufällig hat mich ja auch nicht gerade nach Johannes 16 verlangt. Erstens war mir bewusst, dass dieses Kapitel zu tun haben wird mit dieser Predigt und mit der damit verbundenen Herzensunterweisung durch den Sünderheiland. Nicht zum ersten Mal geschah mir dieses Zurechthämmern in praktischer Unterweisung. Wenn man Gott bittet, uns sein Wort zu erklären, dann kommen noch solche Dinge. Und ich dachte daran, mit welch wunderbaren Worten der Herr seine Rede an die Jünger dort abschließt in Johannes 16, wie er dann seine Augen aufhebt und zum Vater betet. Es ist ein himmlischer Klang auf Erden. Ein Gesundbrunnen für jede ängstliche Seele sind diese Kapitel, ein Wohlklang für verängstigte Herzen, die damit nicht mehr allein all dem Schweren und Unerträglichen hier in der Fremde gegenüberstehen, der Welt und ihrer Feindlichkeit, die weder den Vater noch den Sohn kennt, der Religion mit ihren Verirrungen, der Sünde, dem Tod und dem Teufel und der eigenen Angst und Verlorenheit. Nein, Jesus, Jesus allein, nur ihm allein steht jeder von uns gegenüber, sei es in angenehmen oder in unangenehmen Momenten. Und David, der nicht nur einmal von großer Angst gesprochen hat, drückt das in für uns so hilfreichen und bewegenden Worten aus. Sei mir gnädig, o Herr, denn mir ist Angst. Vor Gram sind schwach geworden mein Auge, meine Seele und mein Leib. So im Psalm 31. Im 56. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Und auch der 119. stimmt hier praktisch zwangsläufig mit ein. Angst und Drangsal haben mich getroffen. Aber deine Gebote, deine Worte sind meine Freude. In Elberfelder steht meine Wonne. Natürlich hat das auch der geplagte Hiob erkannt. Und der hat ausgerufen, oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. Ja, aber das sind wir ja. Wir sind hingelangt zu ihm. Der Vorhang ist zerrissen. In allem stehen wir ganz allein vor ihm. Als Gotteskinder und Glieder seines Leibes gehören wir ihm nicht nur an und sind sein Eigentum, sondern wir haben diese dauerhafte Gemeinschaft mit Christus, in Christus. Und die Bedrängnis,
die hat nicht aufgehört. Und sie hört auch nicht auf für Gottes Kinder, solange sie auf Erden wandeln. Sie ist ein Muss für uns hier in dieser Welt. Und wer das nicht kennt und nicht erkennt, der kann nicht echt sein. Und solange bemerke ich, dass die Glaubensgeschwister mit der schweren Lebensführung jene sind, zu denen Gott reden will und auch reden kann. Nicht jene, die ein ruhiges Leben führen, in irdischem Segen, die Vorzeigechristen. Nein, seine Güte ist besser als Leben. Im 1. Korinther steht der bekannte Text, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott erzieht euch, wenn ihr dulden müsst. Gott, ja, er, glücklich zu preisen, all die Seinen. Und Gott geht es darum, bei uns das zunichte zu machen, was sich noch einbildet, etwas zu sein. Woher denn sonst die vielen großartigen Christen, diese vielen Herrschernaturen, die kleinen und großen Päpste in den Gemeinden und Familien, ob männlich oder weiblich? Ach, fragt da jemand danach? Ja, Gott fragt danach. Paulus, mit Namen der Kleine, musste eine Angst an die andere reihen, eine Schwachheit an die andere. Im 2. Korintherbrief lesen wir gleich im 1. Kapitel, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns schon das Todesurteil, dass wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Gegenüber den Korinthern betont Paulus, dass er bei ihnen in Schwachheit war, in Bangigkeit und mit großen Zittern. Ein souveräner Auftritt eines Gesandten Jesu Christi ist das nicht. Aber ein Brief des Christus an uns ist das. Und dann schreibt er an die Brüder dort in Korinth, weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch wir werden mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ja, was wäre denn der Beweis, dass sie echt sind? Dass wir echt sind? Doch nichts anderes als die Schwachheit in uns selbst. Weil ein Gotteskind ohne Christus nichts tun kann, wie der Herr selber sagt. Und dass wir erzogen werden vom Vater, aber nicht zur Höhe unseres Christentums, sondern zur Tiefe. Das ist das göttliche Wachstum, von dem sein Wort spricht. Lassen wir uns nur nicht verführen zur menschlichen Größe, zur menschlichen Höhe, sondern lernen wir, wie wir uns in Christus unsere Schwachheiten rühmen können, der Drangsale. Kolosserbrief 2, da schreibt Paulus, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum, wie Luther 12 steht, zur göttlichen Größe. Ebenso, steht im Römerbrief, kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Ja, wann, wo und wie tritt der Heilige Geist für uns ein? Ja, nicht in unseren starken Momenten. Unserer Stärke kommt er nicht zu Hilfe, sondern unserer Schwachheit. Er stärkt uns nicht, damit wir groß werden vor Gott, vor uns selber und vor der Gemeinde, sondern er führt uns unten durch, hin zu dem, der uns allein zum Leben gemacht ist, Der Heilige Geist vertritt uns nicht mit gut gewählten Worten, sondern mit unaussprechlichen Seufzen, weil das Reich Gottes Herzensangelegenheit ist und nicht stolze Kopfarbeit. Viele solche Dinge muss man uns sagen, denn es ist schwer, uns Sündern zu vermitteln, wieso ganz anders das Reich Gottes ist als die Welt, in der wir leben. Denn alles, was bei den Menschen hochgeachtet ist, das ist ein Gräuel für Gott. Was menschliche Stärke anrichtet, sehen wir ja seit der Zeit Kains, des Bruders des Abel, bis herein in unsere Zeit. Und Gott zeigt es besonders auf in christlichen Gemeinden. Da sitzen mehr ich-süchtige Feinde des Kreuzes Christi, als wir denken. Und der Heilige Geist stellt die gottgewollten Drangsale deshalb immer wieder ans Licht. Zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und im Römerbrief, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Wieder im 2. Korinther, sondern in allen empfehlen wir uns als Diener Gottes in viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über, sagt der Paulus, vor Freude bei all unserer Bedrängnis. Und im Galaterbrief, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und wieder im 2. Korinther, wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und der Jakobus schreibt dazu, ein Bruder aber, der niedrig ist, der rühme sich seiner Höhe. Aber nein, das versteht die Welt nicht. Und das versteht auch unser Fleisch nicht. Die Frage ist, kennen wir einen Bruder oder eine Schwester, der oder die niedrig ist? Und was machen wir dann? Zum Beispiel die Maria von Bethanien, sie war zu Jesu Füßen geblieben, sie war niedrig. Aber machen wir nicht sehr schnell einen Glaubenshelden aus solch einem Menschen, etwas wie der Großes? Den musst du hören, der predigt gut. Es ist ein Bärendienst für die anderen und für uns. Denn Gott hat in Christus nur erwählt, was da nichts ist, nicht was etwas ist. Wir müssten eine berechtigte Höhenangst haben in geistlichen Dingen, die wäre gesund. Denn wenn auch nur ein Anflug von Höhe bei uns entsteht, dann sendet Gott uns Angst und Bedrängnis und Drangsal. Als seinen Kindern begegnet uns Gott. All diese Erzieher auf Christus hin, sendet er aber mitunter auch ohne ersichtlichen Höhenflug unsererseits. Schon als rein prophylaktische Erziehungsmaßnahme, damit ohne ihn kein sicheres Wesen aufkommt. Denn nichts wäre unsicherer als das. Gott will und kann aufgrund seiner Heiligkeit nur mit seinem Sohn zu tun haben. Wir müssen deshalb im Sohn sein und auch bleiben. Und in diesem seinem Sohn, der vor dieser Welt nichts gelten wollte, sind wir dann nur Angenommene und Geliebte, wenn auch wir hier nichts gelten. Nur die Niedrigen in Christus stehen hoch vor Gott. Aber das versteht die Welt nicht. Wir aber verstehen jetzt wohl besser, was Jesus meinte mit »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«. Die herrlichen Worte Jesu an die Seinen waren deshalb »Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.« Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Sehen wir uns die Wortwahl Jesu noch genauer an. Wo haben wir Angst? In der Welt, sagt der Herr, nicht in Christus, nicht im Himmel, wo unsere Namen angeschrieben sind, nicht im Mitgekreuzigtsein, nein, hier in der Welt. Und die Angst, die Drangsal, die wir Kinder Gottes hier haben, die ist uns Stecken und Stab unseres Hirten, die uns an seine Brust und zu seinen Füßen leiten. Denn es geht für uns darum, nicht zu verzagen vor den Umständen, vor den Menschen und nicht zu erschrecken vor der Angst, vor der Bangigkeit. Auch geht es darum, nicht zurückzuweichen vor geistlichen Aufgaben, die er uns zugedacht und schon für uns fertig gemacht hat. Und es gilt auch, nicht bange zu sein vor manch einem geringen Anfang. Christus beginnt seine größten Dinge still und geringe, so singen wir. Ja, Gott sei Dank. Wir können es nicht. Wir schaffen es nicht, aber er schon. Verachten und scheuen wir nur nicht den geringen Anfang. Die Angst, die Bedrängnis, die ist Gottes Diener, um uns klein und niedrig zu halten und um uns dann ganz klein hinauszustreuen als Salz der Erde. Mit Hohen und Stolzen arbeitet Gott nicht, sondern nur mit Zerbrochenen. Und mit diesem Wort kommen wir zu jenem biblischen Propheten, der einst ausgerufen hat, meine Brust, mir ist so Angst, o Winde meines Herzens, mein Herz, das rast in mir. Also Jeremia ruft hier, zu dem Gott gesagt hat, ich erkannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest. Fürs Erste stellt das die Gott gewollte und die Gott gemachte Basis vor. Und auch wir sind, wenn wir in Christus sind, von Grundlegung der Welt an erwählt. Warum? Weil nur Christus von Gott erwählt ist. Und wer in ihm ist, der ist mit ihm erwählt. Ist jemand nicht in Christus, dann ist er nicht erwählt und sollte schleunigst die Hand Gottes ergreifen, die er uns in Christus darbietet, zum von ihm gewählten Zeitpunkt, um sich dann zu denen zählen zu dürfen, von denen es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Damit wieder zum genannten Propheten. Kurz nach der Versicherung Gottes, dass er Jeremia zubereitet hat und ausgesondert hat vom Mutterleib an, erklingt das Wort an den damals jungen und ängstlichen Mann, bevor er zu seinem Volk gesandt wird und dabei kaum einen ungestörten Tag erleben wird hier auf Erden. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Die King James Bibel setzt hierfür verzagt ein Wort ein, das mit bestürzt zu übersetzen wäre, also sei nicht bestürzt vor ihnen. Und für den darauf folgenden Ausdruck, dass ich dich nicht verzagt mache vor ihnen, steht das englische Wort confound. Und das kann übersetzt heißen, damit ich dich nicht verwechsle, damit ich dich nicht verwirre, damit ich dich nicht verblüffe, damit ich dich nicht durcheinander werfe, damit ich dich nicht widerlege, damit ich dich nicht vermenge mit ihnen. Es geht vor allem darum, dass Jeremia in seinem Amt und Lauf nicht den Blick auf seinen Auftraggeber verliert und unter den schweren Bedingungen der Angst zum Opfer fällt. Denn dann, sagt Gott, wenn du verzagst vor ihnen, dann sieh zu, dass ich dich nicht verzagt mache. In was für einer Schule stecken wir da? Ähnlich wie Mose und das Volk Israel, hinter uns die Ägypter, vor uns das Rote Meer, links und rechts hohe, unüberwindliche Berge. Da bleiben wir noch kurz bei Mose. Wir erinnern uns, als er vom brennenden Busch heimwärts ging, nachdem er endlich eingewilligt hatte, in den Dienst Gottes einzutreten, nach einigem Zögern und Zagen, um das Volk unter Gottes Anweisung und Gegenwart aus Ägypten zu führen, als Mose auf dem Heimweg nach Hause die Herberge betritt, kommt etwas völlig Unerwartetes. Da steht, es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Das ist unheimlich streng. Nicht wahr? Was nun? Bringt endlich das Einwilligen die Todesnot? Sollte man lieber doch versuchen zu fliehen vor Gott und seinem Auftrag, wie Jona einst? Gott sagt, pass du auf, sei nicht verzagt, dass ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Na, menschlich gesehen, es ist eine Sackgasse, nicht wahr? Eine Doppelmühle. Vor wem oder vor was verzagen sie denn jene, denen das gesagt ist, die Christen? Viele, das ist wohl unbestritten, tun aus Menschenfurcht nicht, was Gott für sie bereitet hat und sie werden verzagt. Das erste wäre gewesen, ihr eigenes Leben nicht mehr lieb zu haben und ihr Todesurteil als Sünder anzunehmen. Das aber Gott an seinem Sohn vollstreckt hat für dich und mich. Und wer das nicht annimmt, der kommt keinen Schritt weiter. Er kann sich einen Christen nennen, er ist aber keiner. Die Angst wird ihn doch packen, wenn sie kommt. Solche haben dann weiterhin den Eindruck, sie müssten auf eigene Kosten in den geistlichen Krieg ziehen, mit ihren Möglichkeiten, weil sie ja immer noch mit sich selbst rechnen, weil sie ja immer noch jemand sein wollen in ihren eigenen Augen. Und wenn dann eine Welle über die andere auf sie zurauscht, dann stellen sie dem ihr Ich entgegen und gehen unter in Angst und Verzagen. Sie wollen nicht verstehen, dass Christus in ihnen leben und wirken will. Sie lieben ihr Ich, ihr eigenes Leben mehr als ihn und sind so seiner nicht wert. Sie haben nie mit Gott rechnen wollen. Sie haben nie verstanden, dass die Schlacht in ihrem Herzen der Krieg des Herrn in ihrem Leben ist. Und sie brennen dabei aus. Denn wer noch immer so viel von sich selber hält, dass er es nicht nötig findet, mit Christus gestorben zu sein, der ist kein Jünger Jesu, der wandelt nicht in Christus und der wird verzagt gemacht werden, wird, früher oder später. Jesus hat es ein paar Male deutlich gesagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Die Basis, um in der Angst zu bestehen, ist, ein Jünger Jesu zu sein, sein Eigentum. Und die Basis dazu ist, das Kreuz auf sich genommen zu haben, mitgekreuzigt zu sein, das mitgekreuzigt sein wollen und täglich anzunehmen. Dann liegen die Kosten bei Gott und nicht mehr bei mir selber. Wenn der Bau dann beginnt, wenn der Sturm und der Krieg kommt, in mir selber, mit meinen Süchten und Altlasten, mit meinem Verhalten in der Familie, wenn die Anfechtung vor der Türe steht, wenn die Angst aufkommt, die Bedrängnis, die schwere Diagnose, dann kämpft der Herr für mich. Gott lässt hier nicht locker, bis zum Grab, so oder so, sei gewiss, weder bei dem, den er jetzt ruft, noch bei dem, den er schon gerufen hat. Wir verstehen, mit Gott als Eigentum Jesu gehe ich nicht mehr auf eigene Kosten in die Bedrängnis. Es ist Jesu Leben in mir, es sind nun seine Schwierigkeiten, es ist nun sein Arbeitsplatz, um den es geht, es ist nun sein Alkoholproblem oder sonstiges Problem. Mein Geiz ist sein, meine Missgunst ist sein und meine Angst ist sein und meine Feigheit ist sein. Meine Altlasten sind sein, mein Ich und das alles ist mit ihm gestorben. Er wurde ja für mich zur Sünde gemacht und er ist auferstanden und ich mit ihm. Ich lebe, jawohl, aber nun nicht ich, sondern Christus begegnet nun all dem in mir. Wie in Römer 6 steht, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also nun Christus, mein Leben, nicht ich, sondern Christus. So einfach ist Gottes Rettungsweg für uns. Wer im Sohn ist, wer sich vom Sohn abhängig machen hat lassen, der hat das Leben im Sohn. Nicht mehr mit meinen sündenhaften Unmöglichkeiten, wie bisher muss ich nun in die Ängste gehen, wo ich schlussendlich doch nur scheitern kann und in Todesangst untergehen werde auf meinem Sterbebett, sondern unter der Lebensführung des Sohnes Gottes, jetzt schon im ewigen Leben, und alle Ängste und Drangsale und Sorgen auf ihn geworfen, das ist, was Gott will von dir und von mir. Führen wir uns auch vor Augen, was Gott über die Feiglinge sagt in Offenbarung 21. Wir aber, sagt auch der Hebräerbrief, gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben, zur Errettung der Seele. Ja, wovor? Wovor feige zurückweichen? Doch nur vor dem Mitgekreuzigtsein mit Christus, davor, dass ich vor Gott zu den Schwachen gehöre, zu den Niedrigen und Nichtigen gehören soll, deren Schwachheit, Niedrigkeit und Torheit aber von Christus übernommen wurde. Aber das mag unser Fleisch nicht, das schätzt es gar nicht, davor weicht es zurück. Es will ja selber etwas sein, will jemand sein, will anerkannt sein, will glänzen. Ja, ich! Das heißt aber, den Sohn Gottes verleugnen und von Christus eines Tages verleugnet werden, wenn die Schnitter zum Absammeln kommen. Das muss nicht sein, das soll nicht so sein. Lasst uns lieber nicht weiter die Ehre beim Menschen suchen. Stellen wir alles auf Christus ab. Die Zeit verlangt's deutlich. Erfassen wir zusammen. Die Angst selber ist nicht das Problem, weil wir ja nicht mehr der Furcht ausgeliefert sind, ins Gericht zu kommen. Die Bedrängnis, die Drangsal, der Krieg, welcher auch immer, national, international, in der Gemeinde, im eigenen Haus, in der Ehe, in mir drinnen, alles, was wir eingangs aufgezählt haben, ist nicht das Problem. Halten wir uns dennoch hoch, dass wir aus dem 73. Psalm entlehnen dürfen, bleiben wir dennoch stets und nur an und in Christus. Dann kann kommen, was will. Aber unterschätzen wir nicht den Ernst und die Güte Gottes. Je näher du bei Christus bist, umso heftiger wird der Kampf toben und umso konsequenter wirst du lernen, Christus als den rechten Kriegsmann kämpfen zu lassen, in dir und dich selber für mitgestorben halten. Oder aber du gehst zurück ins eigene, wirst verzagt und gehst unter. In schwerster Bedrängnis habe ich eines gelernt, wenn ich ganz unten war, auch wenn dieses Wort geistlich nicht richtig ist, dass ich dann laut sage, und wenn ich auch sterben muss und in die Hölle komme, so werde ich dennoch auch dort noch bezeugen, dass Gott meines Angesichts Hilfe und Christus mein einziger Retter und mein Heil ist. Bergen wir uns in Christus. Bleiben wir an seiner Rede. Sie macht uns frei. Sie lässt uns genesen. Bleiben wir einfach nur die Nichtigen in Christus, die mitgekreuzigt sind. Dann werden wir nicht die Beute unserer Angst und Trübsal sein und bleiben, weil wir in ihm Frieden haben. Das habe ich zu euch geredet, sagt der Herr, damit ihr in mir Frieden habt. Und Römer 8, 35, die begründete Stelle sagt, wer will uns denn scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ich habe ernsthaft Angst vor der Angst, Angst zu haben. Weil ich doch den Tröster bei mir habe. Weil ich ein Kind Gottes bin. Weil ich ein Eigentum Jesu Christi bin. Sollte ich das verachten und mich wieder wichtig machen durch Ängstlichkeit? Bedrängnis und Drangsal ja, denn die lässt Gott gewollt zu, aber dann hin zu ihm, zu Jesu Füßen und sie umfassen und nicht mehr loslassen. Ja, freilich, ich bin ein Angsthase, ich bin schwach und ich bin oft verzagt. Aber nur so lange, bis mir bewusst wurde, dass ich nicht aus dem eigenen leben muss, dass ich geborgen bin in meinem wunderbaren Herrn und in seinem Frieden. Sein Wort ist Speise, ist Medizin, ist Beruhigung jedes Sturmes, der die Seele aufwühlt. Und nichts und niemand kann sonst mir helfen. Aber ich weiß ganz genau, und ich habe Angst davor, den Herrn zu verleugnen, aber nicht durch meine Labilität, durch meine Schwäche, durch mein Unvermögen, das alles kennt er ja, er weiß ja, dass ich nicht aus Stahl bin. Er hat ja auch mein Versagen und all meine inneren Zustände mit auf sein Kreuz genommen, aber durch mein ungläubiges Jammern und mein ich-orientiertes Zurückweichen, weil ich wieder etwas von mir selber halte, obwohl ich doch dem größten König zu eigen bin, dem Herzenskenner, dem herrlichen Heiland, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden und in mir, der für mich gestorben ist, damit er mir neues Leben geben konnte. So steht in Hebräer 10, so werft nun euer Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ein standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Da steht, den Willen Gottes getan habt. Ja, was ist denn der Wille des Vaters? Jesus sagt dazu, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und der Hebräertext fährt dann fort, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Wir müssen das nicht nur global sehen, sondern auch persönlich, die kleine Weile, er wird kommen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben, zur Errettung der Seele. Amen.